Wir sind zwar schon eine Woche ins neue Jahr hineingekommen, aber ich möchte nicht versäumen, euch allen nochmal ein gesundes, ein von Gott gesegnetes neues Jahr zu wünschen. Er möge bei euch in euren ganz persönlichen, familiären Anliegen sein. Er möge aber auch seine Hand über den Weltlauf halten, dass Schädigungen vermieden werden und dass wir seine Hand auch im Weltgeschehen im Jahre 2012 erfahren möchten. Das ist mein Wunsch für uns alle. Dankeschön. Ich habe meine Predigt überschrieben mit dem Satz: Heimat ist dort, wo die Sehnsucht wartet. Ich glaube, es kann nur jemand ermessen, was Heimat bedeutet, wenn er aus dieser Heimat vertrieben worden ist oder sie aus wirtschaftlichen oder sonst welchen Gründen verlassen musste. Heimat ist ein Begriff, dem eigentlich unsere schönsten Vorstellungen gelten. Und je weiter wir von der Heimat weg sind, desto mehr wird sie oftmals auch noch vergoldet. Ich möchte jetzt aber auch die biblische Variante dazu uns einmal vor Augen führen. In der Heiligen Schrift, da wird das Erbe der Erlösten ein Vaterland genannt. Wir als Gläubige befinden uns auf dem Weg dorthin. Aber gilt diesem Erbe, gilt dieser neuen Heimat, die uns angeboten wird, unsere ganze Sehnsucht? Das ist die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Vaterland ist eben für viele auch nur ein hohler Begriff geworden, ist nicht mehr gleichbedeutend mit Heimat. Wir wollen uns fragen, wie steht es denn um unser Heimatbewusstsein, das nach oben hin ausgerichtet sein sollte? Wie steht es um unsere innere Gewissheit, dass der Herr uns sein Heil schenkt auf dem Wege zur ewigen Heimat? Paulus sagt es ganz schlicht. Unser Heil, Römer 11, Vers 11 ist das, unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Wenn man das rein zeitlich sieht, dann ist es eine Binsenwahrheit. Natürlich, wenn jemand 30, 40, 50 oder 60 Jahre, wie es einigen von uns ja vergönnt ist, in der Gemeinde ist, ist ihm das Heil, die Heilsvollendung jetzt näher, als da er in jungen Jahren vielleicht oder sie dazugekommen ist, dazu gefunden hat. Wenn Paulus vom Heil in Christus spricht, wir könnten auch Rettung durch Christus sagen, da denkt er sicher nicht nur an das Ende unseres irdischen Lebensweges. Das Heil wird uns nicht erst dann geschenkt, wenn unser Leben zu Ende geführt ist, sondern wir empfangen das Heil in dem Augenblick auch, in dem wir mit dem Glauben an unseren Herrn ernst gemacht haben und ihm folgen wollen. Dieser Entschluss, der normalerweise sicher auch vor der Taufe irgendwann stattfindet, der ist mit dem Empfang des Heiligen Geistes verbunden und mit dem Empfang des göttlichen Heils. Nichts anderes hat Paulus vorher im selben Brief an die Römer vertreten. So sagt er in Römer 10, Vers 4, wer an Christus glaubt, wer also jetzt an Christus glaubt, der ist gerecht. Der wird nicht irgendwann einmal zum Lebensende gerecht sein und Heil empfangen. Der ist gerecht. Auch wenn sich noch Seiten in seinem Leben zeigen, die mit Gerechtigkeit nicht allzu viel zu tun haben. Aber es ist eine Vorweisung auf das, was wir einmal empfangen werden. Wer an Jesus Christus heute glaubt, der ist gerecht. Er wird also nicht irgendwann, sondern mit Beginn seines Glaubenswegens von Jesus angenommen und gerecht gesprochen, obwohl er noch nicht charakterlich wahrscheinlich gerecht sein mag. Aber er wird gerecht gesprochen. Davon spricht die Bibel sehr deutlich. Damit ist ihm das Heil, die göttliche Gnade geschenkt und er bzw. sie in einem neuen Zustand, nämlich in dem des Erlöstseins. Zweierlei ist mit dem Heil zu Beginn unseres Glaubensweges verbunden. In Galater 3, Vers 24 wird uns bestätigt, ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Und dann folgt das Zweite daraus, sind wir denn Gottes Kinder, so haben wir Anrecht auf das Erbe. Und das Erbe ist die ewige Seligkeit, die Verwirklichung des Heils, die uns jetzt schon zugesprochen ist und die wir mit der Auferstehung antreten werden. Es geht beim Heil durch Jesus Christus als immer um das Hier und Heute und ebenso auch um das Morgen im Sinne der Verwirklichung dann der göttlichen Zusagen für uns. Mein erster Punkt der Predigt, der geht nun dahin, dass ich sage, Heimatbewusstsein, und wir verstehen jetzt, was ich damit meine, Heimatbewusstsein will gepflegt sein. Der zweite Punkt ist dann, wer nach Hause kommen will, muss sich auf den Weg machen. Und der dritte Punkt ist, irdische und himmlische Realitäten. Das ist also der Rahmen, über den wir uns heute in diesen Minuten der Predigt unterhalten wollen. Paulus sagt in Philipper 3, Vers 20, ich lese das mal nach der Bruns-Übersetzung, unser Bürgertum aber ist in den himmlischen Welten. Von dort her erwarten wir sehnsüchtig unseren Herrn Jesus Christus als Retter. Wir kennen das Problem der doppelten Staatsbürgerschaft auch hier. Für Einwanderer, die irgendwann Deutsche sein möchten, aber auch aufgrund ihres Heimatbewusstseins ihren vorigen Status in dem Land, wo sie geboren sind, behalten wollen. Es ist möglich, diese doppelte Staatsbürgerschaft zu haben. Und wenn man das sich ganz bewusst einmal macht, dann hat das auch eine geistliche Komponente, das haben wir eben gesehen. Unser Bürgertum, unser Bürgerrecht ist also im Himmel. Aber wir führen unser Leben ja nicht im Himmel, sondern wir führen unser Leben ja noch hier auf dieser Erde. Wir leben noch erdgebunden, haben aber Anrecht auf den Himmel. Erwarten wir denn nun die Verwirklichung dieses Anrechtes bei Jesu kommen so sehnsüchtig, wie sich Paulus ausdrückt? Oder haben wir uns auf unserer alten Erde so gut eingerichtet, dass wir gar kein Sehnen mehr nach der himmlischen Herrlichkeit verspüren? Anders gefragt, im Sinne unseres Themas gefragt, ist unsere Erwartung, ist unser Heimatbewusstsein pflegebedürftig? Wenn das so ist, und das werden wir ehrlicherweise zugeben müssen, heißt das dann, dass die Aufforderung, uns auf die himmlische Heimat immer wieder einzustellen, an unseren Vorstellungen und Wünschen irgendwie vorbeigeht? Dass uns das Sichtbare näher steht als das Jenseitige? Und dass sich der alte Volksspruch vielleicht bewahrheitet, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dache. Was gemeint ist, ist klar, der Spatz, das ist unser Leben, was wir führen können, auf das wir auch Einfluss nehmen wollen. Die Taube auf dem Dache, die fliegt vielleicht weg. Das ist das, was uns Gott versprochen hat durch die Verwirklichung des Heils. Ich komme nochmal auf den Apostel Paulus zu sprechen. Er schreibt in Kolosser 3, Vers 1, seid ihr nun mit Christus, er denkt dabei an die Taufe, seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Das ist eine räumliche Vorstellung, aber vielleicht mehr noch eine ideelle Vorstellung. Und diese Aufforderung, suche nach dem, was droben ist, mag vielleicht dann schmerzlich für Menschen sein, die noch allzu erdgebunden leben. Und wir müssen uns ehrlich die Frage stellen, ob wir in unserem Denken und Planen, in unserem Argumentieren, in unserem Handeln dem Ratschluss unseres Gottes genügend Raum geben, den Rat von oben her suchen. Wie oft fällt uns erst nach vollendeter Tat, nach dem Geschehen, was uns vielleicht auch überrollt hat, dann schmerzlich ein, wie wir ohne Gott geplant und dabei so manches auch in den Sand gesetzt haben. In Kolosser 3, Vers 2 wiederholt Paulus diesen Gedanken. Trachtet nach dem, was droben ist. Und er konkretisiert, nicht nach dem, was auf Erden ist. Ist das eigentlich zu verwirklichen? Ist das auszuhalten? Ich denke, dass wir Anliegen haben, nach denen wir hier trachten müssen. Und wenn es der Geldverdienst ist, um unsere Familie durchzubringen und uns selbst. Wir müssen auch nach dem trachten, was auf Erden ist. Und das weiß der Apostel Paulus auch. Aber er sagt uns, das darf für unser Leben nicht das allein Ausschlaggebende oder Wichtigste sein, sondern immer denkt daran, da ist eine andere Heimat da droben, wo Jesus Christus ist, wo er uns einlädt, einmal bei ihm zu sein. Brunsch übersetzt hier, und ich finde das recht gut, diese Darstellung, stellt euer Sinnen und Denken auf das Himmlische ein und hängt nicht am Irdischen. Deutlich wird uns hier gezeigt, dass wir dringend Heimatbewusstsein zu pflegen haben, dass wir für die zu erwartende himmlische Welt einen Sinn entwickeln müssen, damit wir nicht an unserem Heil irgendwie doch verloren vorbeigehen. Über die Glaubensmenschen des Alten Bundes, da lesen wir in Hebräer 11 von Vers 13 an, dass sie sich als Gäste und Fremdlinge auf Erden fühlten. Und dann heißt es weiter, wenn sie also solches sagen, dass sie Gäste und Fremdlinge sind, dann geben sie zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen. Es ist in Hebräer 11 von Menschen gesprochen, die sehr viel Schweres durch ihren Glauben bewältigt, überwunden haben. Und sie konnten es nur deshalb tun, weil sie eben nicht nur den Halt auf dieser waagerechten Basis hatten, sondern weil sie auch die senkrechte Basis hatten, dass sie den Glauben an Gott hatten und dass sie wussten, er, die wir vielleicht noch, wie das Volk Israel, Nomaden waren, er schenkt uns ein Vaterland, er schenkt uns die Sicherheit einer festen Stadt, auf die auch Abraham wartete. Damit bin ich bei meinem zweiten Punkt. Wer nach Hause kommen will, wer dieses Vaterland also wirklich suchen will, der muss sich auf den Weg machen. Mir steht hier ein Bild aus der Werbung vor Augen. Im Vordergrund ein dick vermummter Reisender in einer offenbar arktischen Landschaft. Im Dämmerlicht erkennt man hinten das Licht, ist offenbar eine kleine, einsame Karte, dürftig genug. Aber dorthin muss der Wanderer noch kommen, wenn er die hereinbrechende, eisige Nacht überstehen will. Er muss sich in der Kälte auf das Ziel hin bewegen. Stillstand würde Verderben bedeuten. Dieses Bild ist natürlich nur ein schwacher Abglanz dessen, was Gott uns für die Ewigkeit anbietet. Doch es drückt für uns die Dringlichkeit aus, in den Leiden und Schmerzen, den Verlusten und Versuchungen des Lebens den Weg zum Ziel zu verfolgen. Denn nur wer sich auf den Weg macht, wie gesagt, kommt auch zu Hause an. Und das ist ja Gottes erklärter Wille für uns alle. Und damit wir heimkommen können, hat Gott in Christus sein Leben geopfert. Doch wir werden nicht heimfinden, wenn wir nicht einen Begriff von unserer himmlischen Heimat vor Augen haben und unser Leben auf unserer jetzigen Wegfahrt dorthin einstellen. Heimat ist dort, wo die Sehnsucht wohnt oder wartet, nirgendwo anders. Was das sich auf den Weg machen bedeutet, das macht uns unser Eingangstext in Römer 13 recht deutlich. Wir lesen ihn nach Bruns, Römer 13, 11 und 12. Ihr wisst doch, in welcher Zeit wir leben. Es ist höchste Zeit für euch, aus dem Schlaf zu erwachen. Denn unsere Rettung ist jetzt viel näher gekommen als zu der Zeit, da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist vorgerückt, der große Tag naht. Lasst uns darum alle Werke der Finsternis abtun und meiden. Lasst uns dafür die Waffen des Lichtes anlegen. Hier kommt wieder der zeitliche Faktor zum Tragen. Wir leben noch im Äon, im Zeitalter der Finsternis. Doch es gibt schon Zeichen, dass der neue Tag herankommt, dass der neue Tag, der große Tag anbricht. Der Tag der Wiederkunft Christi und der Vollendung dieser Welt kommt immer näher. Mit jeder Stunde, so schreibt der evangelische Theologe Emil Brunner, rücken wir der Zukunft oder der Ankunft des Herrn näher. Schon wirft sie ihr Licht in die Finsternis der Gegenwart hinein. Der Glaube ist ja nichts anderes, so sagt er, als das Leben im Lichte des Kommenden. Darum ist der Glaube ein Tagleben, nicht ein Nachtleben. Ein durchaus sprechendes Bild. Wir verstehen unter Nachtleben ja Vorgänge und Praktiken, die das Licht der Sonne eigentlich scheuen müssen, weil sie übel sind, vielleicht auch menschenverachtend sind und dergleichen mehr. Gläubige haben damit im Normalfall ja nichts zu schaffen damit. Worin die Werke der Finsternis bestehen, die wir ablegen sollen, um uns eben nach oben hin immer mehr auszurichten, darüber lässt uns der Apostel in diesem Zusammenhang nicht im Unklaren. Verse 13 und 14 ist es auch wieder nach Bruns. Lasst uns anständig leben und uns wie am hellen Tag benehmen. Nicht in Saus und Braus, nicht in Schlemmerei und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Zank und Streit, sondern seid umkleidet mit dem Herrn Jesus Christus. Und noch einmal Emil Brunner. Finsternis, sagt er, ist Abgeschlossenheit vom Licht Gottes. Wer im Licht Gottes steht, kann und will nichts mehr mit den Werken der Finsternis zu tun haben. Und diese Werke der Finsternis sind all das, was aus der Gottvergessenheit stammt, all das, was nur da gedeihen kann, wo Gottes Licht nicht hinkommt. Wer an ihnen teilhaben wollte, müsste sich wieder von Gott losmachen, sich aus seinem Licht herausstellen. Das würde auch Aufgabe der Hoffnung auf ewiges Heil beinhalten. Das wäre die Tötung unseres Heimatbewusstseins. Mit einem weiteren Bild beschließt der Apostel die Aufforderung, uns ganz bewusst auf den Heimweg zu Gott zu machen. Er sagt, wir haben es eben gehört, ihr seid umkleidet mit dem Herrn Jesus Christus. Luther sagt hier, zieht an den Herrn Jesus Christus. Das Ausziehen des alten Menschen, das Umgewandeltwerden und das Anziehen des neuen Menschen sind dem Apostel vertraute Bilder für die Umwandlung des Menschen durch den Heiligen Geist, für das Wunder, dass ein erdgebundener Mensch auf einmal Himmelssehnsucht haben kann und auch haben will. Ich denke hier auch an das Alte Testament, da wird uns schon in Jesaja 61 gesagt, ich freue mich im Herrn. Warum? Er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit bekleidet. Eine Vorwegnahme des neutestamentlichen Rechtfertigungsgedankens. Also der Herr tut alles für mich, aber ich muss mich auf den Weg machen. Wie sich der verlorene Sohn in der allerschlimmsten Misere daran erinnerte, mein Vater hat Tagelöhner. Denen geht es soweit gut, die brauchen nicht zu hungern, die haben alles, was sie brauchen. Und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und indem er das sagte, sich selbst sagte, hat er seine Füße in Bewegung gesetzt, ist er zum Vaterhaus hingegangen. Ihr kennt die Geschichte, er wurde dort mit offenen Armen aufgenommen. Und so wird es jeden von uns geben, gehen, der sein Heimatbewusstsein pflegt und der sich auf den Weg dahin macht. Kommen wir nun zum dritten Gedanken. Irdische und himmlische Realitäten. Wir stellten also fest, dass unser Heimatbewusstsein für die neue Welt, die Gott uns schenken will, pflegebedürftig ist. Und so oft geschehen Dinge in unserem Umfeld, die uns belasten, ja, die uns den Atem nehmen können und die wir mit der Liebe Gottes zu uns nur schwer einordnen können. Leiden und Beschwerden, die wir selbst zu tragen haben oder bei anderen wahrnehmen müssen, sind so fordernd, dass sie uns den Blick auf die zu erwartende Heimat verstellen können. Die Hoffnung auf die Zukunft wird dann gewissermaßen von der übermächtig wirkenden Gegenwart erdrückt. Und das ist eine irdische Realität, die wir nicht kleinschreiben dürfen. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Noch sind wir nicht am Ziel. Noch ist der Kampf des Glaubens nicht ausgefochten. Noch haben wir Probleme. Das wissen wir alle auf dem Weg, den der Herr uns in seinem Erdenleben vorangegangen ist. Tiefes Leid mag die Sehnsucht nach der himmlischen Welt wohl anfachen. Zum anderen kann aber tief empfundenes Leid auch irre machen am Willen und an der Liebe Gottes zu uns. Oftmals aber sind es eher die banalen Dinge des Alltags und unsere Anforderungen wegen bei der Arbeit, die ja sehr vielgestaltig sind, die dann unsere Himmelssehnsucht dämpfen. Und nicht selten führt dazu auch die Unmöglichkeit, die Wege Gottes mit uns, auch mit den Leuten in unserer Umwelt, ja mit der Welt, ganzen Welt schlechthin, ausreichend zu begreifen. Ich denke jetzt zurück an unsere Evangelisationsabende vom vergangenen Herbst. Zum Abschluss unserer Evangelisationsabende sangen wir das Lied aus der Quelle Nummer 241. Da heißt es, es ist spät geworden, der Tag verklingt, der irdische Tag verklingt, jawohl. Es wird dunkel, die Nacht beginnt, Frieden senkt sich über Wald und Feld. Herr, sie geht zur Ruhe, deine Welt. So weit, so gut, möchten wir sagen. Ein schönes Stimmungsbild. Aber in der zweiten Strophe heißt es dann, doch nicht alle schlafen jetzt friedlich ein. Viele Menschen werden hungrig sein und sie wollen leben, wollen Brot. Herr, sieh auf das Elend, sieh auf die Not. Auch in unserem abschließenden Lied, die Gott lieben werden sein wie die Sonne, ein wunderschönes Lied, kommt auch diese Not zum Tragen. Und ich freue mich so sehr, dass wir auch als Gemeinschaft so etwas wie ADRA, unseren Katastrophendienst haben, von dem wir auch eben gehört haben, dass Menschen, die in absoluter Not stehen, die durch Naturkatastrophen geschädigt sind, dass sie das Erste und Wichtigste zum irdischen Leben erstmal bekommen. Der Gedanke ist, wenn sie dieses Brot, was sie geschenkt bekommen, erhalten, dass sie ihren Blick zum Himmel erheben und über ihre Retter hinausschauen auf den, der das Gute auch ihnen gibt. Und die dritte Strophe dieses Liedes schließlich: Und in unseren Städten, und das können wir auch bestätigen, herrscht Einsamkeit. Zwischen Lärm und Lachen wohnt das Leid. Weinend liegen Menschen lange wach, weil ihre Hoffnung längst zerbrach. Ihr erinnert euch, die ihr bei der Evangelisation da wart, an dieses Lied, mit welcher Begeisterung wir das auch immer wieder gesungen haben, aber wie sehr es uns auch in die Pflicht genommen hat. Über all dem steht bei diesem Lied mit einer anrührenden Melodie der Refrain: Bleibe bei uns, bleibe bei uns, es wird Abend werden. Und in der letzten Strophe heißt es dann: Dein Tag kommt. Und das ist unsere Erwartung, auch als Gemeinde hier, als Siebenten-Tags-Adventisten, als Menschen, die ihren Glauben ernst nehmen, die ihre Heimatbewusstsein pflegen und die sich auf den Weg machen. Was da in diesem Lied gesungen wird auch, das ist bisher die Realität auf unserem Planeten, wenn die Sehnsucht nach der himmlischen Heimat entweder nicht vorhanden ist oder verschüttet worden ist. Ob auch wir manchmal zu jenen Menschen gehören mögen, denen die gottgeschenkte Hoffnung an den Rand gedrängt wird oder sie kaputt geht. Aber wir dürfen nicht dabei stehen bleiben. Wir müssen es immer neu auf den Weg machen. Solches Hoffen geht dann nicht kaputt. Christus hat den Sieg errungen. Und in diesem Bewusstsein wollen wir uns auf den Weg machen. In diesem Bewusstsein wollen wir heute, auch in diesem neuen Jahr 2012, wollen wir Erfahrungen mit Gott sammeln. Wollen wir wahrnehmen, wie der Heilige Geist uns bewegt und auch die, mit denen wir in der Gemeinde und woanders zu tun haben. Wir wollen wahrnehmen, wie Gott sich immer noch um diesen Planeten kümmert. Aber wir wollen nicht erdgebunden leben, sondern lasst uns unser Bürgerrecht im Himmel wahrnehmen. Das ist mein großer Wunsch für mich selbst und für uns alle. Amen.